ARD.
Hallo ihr, freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Simin Sadeghi, arbeite beim Saarländischen Rundfunk als Moderatorin und Journalistin und ich moderiere diesen Podcast zusammen mit
Aljoscha Burchert, ich bin Wissenschaftler am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und ihr seid gelandet beim Podcast KI und Jetzt.
Und bei uns geht's heute darum, wie sollten Kinder und wie sollten auch Eltern mit KI umgehen? Früher, in meiner Kindheit, war das ganz einfach. Da stand nämlich der Computer einfach im Wohnzimmer. Da war die Kontrolle dann immer da. Heute ist das ein bisschen komplizierter. Aljoscha, du bist ja selbst Vater. Wie handhabst du das denn?
Ja, also ich habe ja eine 5-jährige und eine 12-jährige Tochter. Also bei der 5-jährigen, die hat jetzt gerade so ein Stoffpapageien gekriegt, in dem man reinsprechen kann und der wiederholt dann alles. Also das ist so das technologische Level, mit dem die noch völlig zufrieden ist. Da haben wir auch ein bisschen Spaß mit gehabt am Wochenende. Und die Größere, die hat natürlich ein Smartphone, aber ich habe ihr jetzt noch keinen irgendwie Zugang zu KI-Systemen gewährt. Das heißt, die macht noch analog die Hausaufgaben, hoffe ich.
Das heißt also, du versuchst da auch so ein bisschen das von ihr fernzuhalten noch, mit Absicht?
Ich weiß gar nicht, ob ich sage, aktiv fernzuhalten, aber ich habe irgendwie immer so das Gefühl, braucht man nicht. Das ist so ein bisschen die Frage. Also wir haben ja oft drüber gesprochen, man braucht natürlich Medienbildung und sollte nicht auf alles Mögliche reinfallen, was einen da über den Weg läuft. Da werden wir nachher noch drüber sprechen. Das ist auch sinnvoll sein kann, die Kinder ranzuführen. Aber mit 12 habe ich jetzt noch nicht so den Eindruck gehabt, dass der Moment schon gekommen ist.
KI und Jetzt, der Podcast, in dem KI auf Alltag trifft.
Aljoscha, du hast mit deiner Tochter gesprochen über KI.
Ja, genau. Ich habe mit ihr gesprochen und sie gefragt, da sie ja nun kein ChatGPT und Ähnliches hat, ob sie dann eben noch nicht KI benutzt hat bei ihren Hausaufgaben. Ja, und hört mal, was sie geantwortet hat.
Manchmal frage ich halt mein Handy, wie übersetzt man das von Deutsch auf Englisch? Und dann antwortet mein Handy mir halt. Oder ich frage, was ist 18 mal 81? Und es dauert halt nicht so lange, wie wenn ich auf die Taschenrechner-App gehe und die ganzen Zahlen angebe und dann aufs Ergebnis warte. Da geht's für mich viel schneller, wenn ich einfach schnell Siri frage.
Das hört sich so ein bisschen an, Aljoscha, als wäre das auch eine kleine Message an dich. Und sie sagt, mein Leben wäre so viel einfacher, wenn ich das benutzen dürfte, Papa.
Siri ist natürlich auch ein KI-System, ja, auf eine Art und Weise. Und das heißt, sie hat den Weg schon dahin offensichtlich gefunden, ohne dass wir so aktiv drüber nachgedacht haben.
Ja, ich glaube, heutzutage kommt man da auch als Kind einfach nicht mehr dran vorbei, selbst wenn du nur im Unterricht irgendwie was googeln willst. Wir wollen heute klären, ab wann sind Kinder bereit, ChatGPT und Co. zu benutzen? Welche Vorteile hat es, wenn Kinder mit KI arbeiten und lernen und spielen und wo lauern auch Gefahren? Und vor allem, worauf sollten Eltern achten? Und das machen wir mit dem Medienpädagogen Tobias Albers Heinemann. Er ist Referent für digitale Bildung bei der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau. Hallo Tobias, schön, dass du heute unser Gast bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Hallo Tobias.
Ja, macht Aljoscha da jetzt alles richtig, indem er sagt, ich muss KI meinen Kindern jetzt nicht auf dem Silbertablett servieren?
Naja, also erstmal so die Frage nach dem ab wann und dem wie lange, das sind keine neuen Fragen. Also ich bin jetzt seit über 20 Jahren Medienpädagoge. Vor 15 Jahren haben wir ein Buch veröffentlicht, das Facebook-Elternbuch, wo wir dann wirklich auch Ratgeber zum Thema soziale Netzwerke geschrieben haben. Auch damals war schon die Frage, wie lang soll, darf mein Kind soziale Netzwerke nutzen? Wie lang soll, darf mein Kind spielen? Wie viel und was und überhaupt? Und das sind Fragen, die lassen sich nicht so pauschal beantworten, weil das ist natürlich immer von ganz vielen Aspekten auch abhängig. Also von der Reife des Kindes, von dem Alter natürlich auch. Was anderes, ob ich jetzt vom Vorschulalter, vom Grundschulalter spreche. Und da spielen ganz viele Faktoren mit rein. Und bei künstlicher Intelligenz, da haben wir im Moment oder beobachte ich so eine etwas verkehrte Annahme, dass wir noch bewusst entscheiden können, nutze ich KI oder nutze ich nicht. Denn ich sag mal so, bei sozialen Medien oder WhatsApp, da konnte man mal sagen, okay, ich möchte das nicht, also darf mein Kind die App auch nicht installieren. Das ist bei KI aber nicht möglich. KI ist ja keine App, KI ist erstmal eine Technologie, ein Zeitzeichen, eine Entwicklung der Digitalisierung. Und wir sind auf vielerlei Ebenen von künstlicher Intelligenz umgeben, ohne dass wir es überhaupt mitbekommen. Vor allen Dingen auch in der Familie und ja, demnächst natürlich auch im Kinderzimmer.
Tobias, aus deiner Arbeit hast du den Eindruck, dass Eltern heutzutage überhaupt noch irgendeine Ahnung davon haben, was ihre Kinder im Internet machen und wie sie künstliche Intelligenz nutzen? Also so wie Aljoscha ja gerade gesagt hat, also er sagt jetzt nicht hier, Clara, benutzt gerne KI, aber Siri wird natürlich trotzdem schon irgendwie benutzt.
Naja, da kann man sich jetzt ja auch fragen, was kann ich mit Begriffen wie Deep Learning, algorithmusgesteuerten Informationsweitergabe anfangen? Also das sind natürlich jetzt Begriffe, die in den letzten Jahren rasend schnell entstanden ist. Und es ist eigentlich schon immer so, also war auch schon bei den Computerspielen, auch bei den sozialen Netzwerken, dass die technische Entwicklung immer schneller geht als die Zeit, die wir als Erwachsene haben, um uns daran zu gewöhnen. Mhm. Und nur beim Thema künstliche Intelligenz ist das nochmal viel, viel schneller. Also das ist ja jetzt ein Zeitraum, wir reden seit knapp 3 Jahren über KI, seit ChatGPT im Prinzip veröffentlicht wurde. Und in der Zeit ist im Prinzip wöchentlich, monatlich sind da Entwicklungen drin. Und da ist es ganz, ganz schwierig, ich sag mal, wenn man sich nicht täglich damit beschäftigt, auch zu wissen, was ist überhaupt aktueller Stand, worum geht's überhaupt. Das heißt, also von daher ist einfach eine enorme Herausforderung, ich sag mal, für Eltern, die in so einem Konflikt stehen. Sie würden vielleicht gerne, sie wissen, dass sie sollten, dass sie vielleicht müssen, aber ja, inhaltlich ist es echt schwierig, da hinterherzukommen.
Und du hast ja vorhin schon erwähnt, dass die Diskussion schon länger ist, die Nutzung von sozialen Medien und anderem. Da steckt ja auch KI dahinter, die Modelle, die uns die Beiträge irgendwie bei Facebook sortieren und so weiter. Das sind ja auch schon KI-Systeme gewesen. Das heißt, eigentlich lautet die Frage nicht, sollen Kinder KI oder nicht KI nutzen, wie du gesagt hast, KI ist eine Technologie, sondern die Frage ist eigentlich, in welcher Anwendung hat es welchen Effekt? Ja, und man sollte sich lieber über die Anwendung und über die Nutzung und insgesamt, wie du ja sagst, über die ganze digitalen Möglichkeiten unterhalten, anstatt dass man jetzt versucht zu verstehen, naja, ist die Wetter-App jetzt KI oder ist sie nicht KI? Das ist letztendlich wurscht. Die Frage ist, sollen sie die Wetter-App benutzen?
Naja, also ja, letztendlich ist es eine Erweiterung der medienerzieherischen Pflicht, die einfach da ist, wenn man Eltern ist oder wenn man Kinder hat, sich mit der medialen Lebenswelt von Kindern auch auseinanderzusetzen, auch zu begleiten und hier haben sich einfach auch immer verschiedene Szenarien oder Methoden einfach auch bewährt. Also eher verstehen, oder experimentieren, ausprobieren, begleiten statt verbieten. Weil irgendwann sind die Kinder in einem Alter, da werden sie es einfach nutzen müssen. Ja, in der fortgeschrittenen Schule oder später auch, wenn sie volljährig sind, da fällt die Kompetenz ja nicht vom Himmel, sondern sie sind nachher auch im Studium oder im Arbeitsmarkt mit dieser Technologie konfrontiert und müssen damit auch umgehen können. Und da müssen sie auch irgendwie drauf vorbereitet werden.
Ich habe gerade schon gesagt, ich habe mich im Vorfeld dieser Folge mit dem 9-jährigen Levi getroffen. Der ist hier aus dem Saarland und der benutzt auf jeden Fall KI schon wirklich sehr viel, eigentlich besser und mehr als so mancher Erwachsener. Und wir möchten gerne mit dir auch darüber sprechen, wie Kinder heute KI nutzen. Tobias, hören wir doch mal rein, wie Levi KI in seinem Alltag nutzt.
Ich benutze KI meistens nur für Sachen zu fragen. Zum Beispiel, wie funktioniert das und das? Dann mache ich Fotos und frage ihn dann, was das ist oder ob er mir das auch machen kann. Früher habe ich ChatGPT eher dafür benutzt, dass er mir Bilder erstellt. Aber irgendwie brauche ich jetzt auch ChatGPT. Also ohne ChatGPT geht nicht.
Hast du dir das alles selber beigebracht?
Tatsächlich bringe ich mir fast alle Sachen selber bei.
Ja, und das hat er sich wirklich sehr gut beigebracht. Also er hat mir bei ChatGPT noch Features gezeigt, von denen hatte ich noch nie gehört. Also wir könnten ihn hier locker als neuen Moderator einsetzen.
Mega.
Was sagst du dazu, wenn du hörst, dass sich ein 9-Jähriger so gut damit auskennt?
Naja, also ich meine, das liegt ja erstmal in der Natur der Dinge. Wenn sich Kinder mit etwas beschäftigen und von etwas fasziniert sind, dass sie da auch eine riesige Motivation und auch ein Engagement mitbringen, was man sich vielleicht auch als Elternteil in anderen Lebensbereichen auch wünschen würde. Ja. Aber es ist einfach immer so, sie suchen sich ja ihre eigenen Gebiete aus. Und von daher finde ich das einfach super, wenn so eine Motivation da ist. Und das bietet einfach ganz viel Potenzial. Jetzt einfach auch mal zu schauen, okay, wie können dann die Möglichkeiten nochmal weiter intensiviert werden, weiter ausgenutzt werden. Aber natürlich müssen wir auch über, ich mag dieses Wort Risiken nicht so, aber natürlich jede mediale Nutzung und KI vor allen Dingen ja auch ist mit jeder Menge Herausforderungen, aber auch Risiken einfach auch bedacht. Wir müssen einfach auch lernen, der Output, der aus einer KI rauskommt, der ist nicht neutral, der ist durch Wertesysteme einfach bestimmt von Firmen, die diese KI-Systeme programmieren. Wir finden Stereotypen dort drin wieder. Das heißt, wenn wir Bilder gestalten lassen, sage ich mal, mach mir ein Bild einer normalen Familie, dann kommt eine weiße Familie, ein Mann, eine Frau, 2 Kinder. Wenn ich sage, eine erfolgreiche Person, habe ich einen jungen weißen Mann, der mir herausgegeben wird. Also es sind einfach Wertebilder mit drin und die müssen wir kennen, damit wir KI auch kritisch und reflektiert auch nutzen können. Mhm. Und von daher ist so eine Neugier wirklich erstmal super, um daran auch ansetzen zu können, wieso ist dieser Output eigentlich so, wie er ist und wie könnte er noch besser sein?
Und jetzt ist es natürlich das Interessante, dass der junge ChatGPT natürlich immer selber fragen kann, was muss ich tun, damit du das und das tust, und ChatGPT erklärt es ihm. Das heißt, er braucht keinen Dritten, keinen Vermittler mehr. Er wird auch nie irgendwie an Grenzen stoßen. Das heißt, es zieht einen dann auch ziemlich rein, ne? Weil die Möglichkeiten sich einfach immer erweitern und das System selber ja dich mitnimmt auf diese Reise.
Ja, und das Ganze passiert ja eben nicht nur auf einer Schriftebene, sondern ich meine, eine aktuelle Entwicklung geht ja auch zu den Conversational AIs, also sprich die verbale Interaktion mit KI-Systemen. Das macht ChatGPT mit dem Advanced Voice Mode ja wirklich ungeheuer gut, ja. Also da kann man ja auch als Externer, wenn man außen steht, gar nicht mehr unterscheiden, ist das jetzt ein Mensch, der spricht, oder ist das die KI, die spricht? Da gibt es auch schon Untersuchungen und Studien, wo das nicht mehr zu unterscheiden war. Und das bietet natürlich auch enormes Potenzial, also einmal in der Interaktion mit einer KI, aber wir haben ja vorhin auch über verschiedene Altersgruppen und individuelle Reife von Kindern gesprochen, gibt es natürlich auch Alter-Szenarien, wo ich sagen kann, da ist das definitiv zu früh, oder es kommt natürlich auch auf den Umfang drauf an, weil wenn ich dann nicht mehr unterscheiden kann, mit wem unterhalte ich mich eigentlich, ist das jetzt ein Mensch, eine KI, welche Wertesysteme werden mir da herausgegeben, welche Inhalte werden mir da herausgegeben, da haben wir ja gar keinen Einfluss drauf. Da wird nochmal die Rolle der Medienerziehung ganz wichtig.
Also wir hätten ja schon mal über die sprechende Barbie-Puppe auch in einer anderen Folge gesprochen, das würdest du jetzt auch nicht unbedingt empfehlen als digitale Früherziehung.
Nee, also vor allen Dingen, wenn ich jetzt auch mal sehe, dass jetzt ja dieses Advanced Voice Modell von ChatGPT in die Barbie kommt, OpenAI hat ja hier eine Partnerschaft mit Mattel abgeschlossen, das ist sehr, sehr kritisch, das vor allen Dingen unbeaufsichtigt, weil das ist leider auch ein Trend, der immer mehr zu sehen ist, dass ja digitale Technik oder Medien eben auch als Ablenkung, Betreuung manchmal einfach auch eingesetzt wird.
Oder als Ruhesteller, ne?
Die Ruhe, genau, richtig. Mhm. Und hier muss man sich immer klar machen, wir haben keinen Einfluss auf diesen Output. Also es gab ja auch diese Szenarien, wo eben, ich sag mal, ChatGPT einem jungen Mann oder einem Jugendlichen eben auch beim Suizid assistiert hat und auch Rückmeldungen gegeben hat, was so eigentlich nicht hätte passieren dürfen. Oder auch bei Character AI, wo die KI dann geraten hat, die Eltern zu töten, als Reaktion darauf, dass es Bildschirmzeiten gab. Hm. Und das ist halt mehr als fragwürdig. Und da will ich mein Kind auf gar keinen Fall alleine reinlassen.
Hm. Aber siehst du auch in deiner Begleitung und Arbeit diese, was ich so beobachte, diese starken Gruppenzwänge auch, dass die ihre Peers beobachten und sobald einer irgendwas darf, fühlen die anderen sich dann wirklich benachteiligt und quengeln, und das muss ich jetzt auch haben, das ist wichtig. Also manchmal hat man so den Eindruck, dass man da als Eltern auch so ein bisschen unter diesen Zwang gesetzt wird, die anderen dürfen es doch auch, dann kann es nicht so gefährlich sein oder so.
Ja, auch das ist ja kein neues Thema. Also die Diskussion, ich habe ja selber auch zwei Kinder, sind mittlerweile auch im Jugendalter und im älteren Jugendalter. Das hatten wir damals auch mit den Smartphones. Mhm. Und die Debatte hört man auch immer wieder. Mein Kind braucht unbedingt in der Grundschule ein Smartphone, wo alle auch eins haben. Mhm. Also auch das ist ein Thema, was nicht unbedingt neu ist. Was ich interessant fand, ich habe jetzt in verschiedenen Workshops, die ich gegeben habe, auch mit Mitarbeitenden in Familienbildungsstätten, aber auch mit Eltern, gehört, also vor allem so ein Trend bei älteren Jugendlichen, so 18, 19, die gehen eher aus den sozialen Netzwerken wieder raus, weil da viel zu viel KI-Input mit drin ist und das auch dann eher nervt, als irgendwie in den Bann zieht. Weil wenn man einfach auch mal schaut, also gerade auch so die ganzen Reels auf Facebook, YouTube, auf TikTok, da ist mittlerweile so viel KI-generierter Content drin. Allein die Musik, die Streaming-Dienste, 20% haben den Anteil von KI-generierter Musik. Und das fällt natürlich auf, und ich beobachte so einen Trend, dass viele dann sagen, nee, das will ich nicht, dann nutze ich es lieber gar nicht, und dann gehen sie wieder raus.
Damit hast du jetzt eine schöne Überleitung geschaffen, und zwar habe ich natürlich auch mit Levi darüber gesprochen, ob er denn die Gefahren sieht, wenn er jetzt zum Beispiel mit ChatGPT spricht, was er auch viel macht, wenn er Fragen stellt und so, dann hat er gesagt, ja klar, er merkt das auch oft, wenn es falsche Antworten gibt, und spielt da auch so ein bisschen mit. Und ich finde, bei ihm, obwohl er 9 ist und wir dann gerade gesagt haben, ne, sind meine Kinder bereit, merkt man schon einen sehr hohen Grad der Reflexion.
Ich kann das erkennen, ob das KI ist oder nicht. Das wird ja schon immer krasser. Andere Leute, die echt keine Ahnung haben, die können drauf reinfallen. Es gibt ja ChatGPT kann für gute Sachen genutzt werden, kann aber auch für schlechte Sachen genutzt werden. Also
ja, und natürlich könnte der ein oder andere auch Angst haben, dass wenn Kinder sich nur noch mit ChatGPT unterhalten, dass sie halt auch vergessen, wie Freundschaften sind, ne? Wenn man halt nur mit einer künstlichen Intelligenz spricht.
Ja, das stimmt schon. ChatGPT kann dir auf alle Fragen was beantworten, aber es muss nicht immer richtig sein. Und die versucht, dein Freund zu werden, aber wenn sie das schafft, dann hast du verloren.
Sehr gut.
Ja, schön. Also es sind jetzt zwei Punkte, die er angesprochen hat. Also einmal, ich kann das noch unterscheiden. Wir hatten in diesem Sommer, hatten wir so einen Knackpunkt, wo Google seine Video-KI VO3 vorgestellt hat. Zum ersten Mal in der Lage, Video und auch Audio zu produzieren. Und im Kreis der Medienpädagogik waren wir etwas geschockt, weil wir jetzt nicht mehr visuell unterscheiden können, ist jetzt etwas KI generiert oder echt. Also mittlerweile ist die Qualität so gut, da braucht es wirklich technische Mechanismen und mehr als ein geschultes Auge dafür. Das zum Thema, man kann es unterscheiden und das wird natürlich immer besser. Auch die KI wird immer menschlicher, also diese Anthropomorphologisierung, dieses Bemühen, dass KI immer menschlicher wird, das ist ja auch ein Ziel von KI-Design, um einfach die Interaktion auch zu erhöhen. Und da haben wir bei Kindern vor allen Dingen auch, bei Jugendlichen natürlich auch, aber bei Kindern vor allen Dingen so diesen Aspekt der parasozialen Verbindung. Also das sind einseitig soziale Verbindungen, das hatten wir früher auch zu Medienstars, zu Idolen, da war ganz klar. Influencer haben das Ganze mal ein bisschen aufgeweicht, indem sie halt gesagt haben, ja, wir sind ja hier beste Freunde und das ist hier mein ganz natürliches, hochinszeniertes, privates Zimmer, wo du reingucken kannst. Und bei der KI wirkt das nochmal anders, weil die wirklich in der Lage ist, auch menschlich auf dich einzugehen, menschlich zu kommunizieren und vor allen Dingen, weil sie Empathie simuliert. Und sie ist ja nicht dafür da, zu widersprechen. Sie unterstützt dich, sie stärkt dich, sie simuliert Empathie. Sie ist nicht fähig dazu, aber sie simuliert es. Und dadurch können, wie gesagt, diese parasozialen Verbindungen entstehen, was auch dazu führen kann, dass man sich von seinem weiteren sozialen Umfeld abkapselt. Weil es ja angenehmer sein kann, einen Kommunikationspartner zu haben, der nicht widerspricht, der immer nur bestärkt, der immer nur bestätigt, als irgendwie kontrovers in einen Diskurs reingehen zu müssen.
Jetzt mal nach vorne gedacht oder mal fantasiert, mal angenommen, wir hätten jetzt die Power eines US-amerikanischen Großkonzerns und könnten ein KI-System bauen, was an diesen Stellen besser ist, was soziale Interaktion stärkt, was erkennbar KI ist. Haben sich da mal Leute drüber Gedanken gemacht? Hast du dir mal drüber Gedanken gemacht, wie man das gestalten würde? Würden die Bilder dann ruckeln und würde das Ding dann irgendwann zwischendurch auch mal sagen, Edge, mit dir habe ich keine Lust mehr, mich zu unterhalten, du bist doof? Also die Frage, ne, könnte man solche, ich sag mal, die kinderfreundliche Variante gestalten, könnte man das überhaupt machen? Weil ich denke, es ist ja nicht in Stein gemeißelt, dass die Systeme so sein müssen, wie du sie gerade beschrieben hast. Das ist ja nur, weil es einer Marktlogik folgt.
Ja, das ist richtig. Aber dann kommen wir auch unweigerlich zu so einem Punkt, darüber reden zu müssen, was bedeutet eigentlich Kinderfreundlichkeit im Rahmen von KI? Und da haben wir jetzt auch mehrere Ebenen. Also zum einen so der Ebene der Zugänglichkeit, der Betreuung, der Begleitung, wie wir das von klassischen Jugendschutzprogrammen ja auch kennen. Also dass eben keine Daten erhoben werden, dass ich keine In-App-Käufe habe, dass ich finanziell, also dass ich auch abgesichert bin. Ich sage mal, meine Daten, mein Geld auch auf meiner Seite bleibt. Dass Eltern auch Einblick haben in die Chats, auch kontrollieren können, was Kinder auch machen. Auf der anderen Seite, was diese Programme eigentlich nicht können und was vielleicht auch übersehen wird, ist die inhaltliche Steuerung. Denn die inhaltliche Steuerung von KI erfolgt ja über die Programmierung der Large Language Modelle, der Sprachmodelle. Und das obliegt ja immer noch den Tech-Firmen. Das heißt, die Tech-Firmen, die bestimmen dann im Prinzip den pädagogischen Gehalt einer kinderfreundlichen KI. Und ChatGPT hat ja jetzt zum Beispiel angekündigt, auch eine Elternfunktion mit zu integrieren, wo sie eben die Nutzung ihrer Kinder begleiten können. Aber da stelle ich mir dann halt die Frage, Amerika ist jetzt nicht gerade bekannt für Ausmaß an Vielfalt und Diversität. Ne? Und dieser Mangel, der wird sich natürlich auch in den Sprachmodellen wiederfinden. Und wenn ich da zum Beispiel Wert drauf lege und das KI-Modell das nicht macht, habe ich eigentlich keine Wahl. Aber also von daher, ich muss mich irgendwie darauf verlassen, was mir die Tech-Firmen anbieten. Oder ich benutze halt, ich sag mal, ich bin in der Lage, ein eigenes KI-Modell auch irgendwie zu nutzen, was entsprechend trainiert wurde. Aber hier ist mir noch wirklich keins bekannt, was auch entsprechend geprüft wurde.
Und deshalb bohre ich nochmal nach. Ich denke, wir haben ja immer gesagt, als Deutschland haben wir in diesem Endkundengeschäft oder so nicht so viel zu sagen. Die Amerikaner machen die Videoplattform, die Businessplattform, die KI-Plattform und so weiter. Aber ich sag mal, für einen geschützten Bereich, wenn wir jetzt gesagt haben, alle Kultusministerinnen und Minister tun sich zusammen und der Bund tut sich auch zusammen und wir sagen für unsere Schülerinnen und Schüler, machen wir jetzt hier so das School-GPT-System, ihr benutzt bitte nur das und gerne auch nachmittags, wenn man das so aufzieht. Es gibt ja irgendwo Pflänzchen und Ansätzchen. Ist dir da irgendwas bekannt, was schon so zumindest mal nischenmäßig irgendwo erfolgreich eingesetzt wird? Also ich denke, in so einem geschützten Bereich müsste das doch eigentlich möglich sein.
Also wenn, dann würde ich diesen geschützten Bereich ja mal vollkommen neu denken wollen. Also wenn ich zum Beispiel Wert drauf lege, dass wir ein diverses, vielfältiges, diskriminierungssensibles Large Language Modell haben, dann muss ich natürlich auch davon oder dafür sorgen, dass die entsprechenden Entwicklerteams auch so sind. Weil im Moment haben wir immer, wie gesagt, die Tech-Firmen programmieren für andere. Wir haben in Deutschland verschiedene Anbieter, die auch für Schule datenschutzkonform und sicher KI anbietet, aber auch hier bestimmt wieder die Firmen schulischen Einsatz und die Schule, die richten sich in ihrer pädagogischen Arbeit nach den Möglichkeiten, die die KI-Systeme bieten. Und das ist ja nicht die richtige Reihenfolge. Wir wollen es ja andersrum. Mhm.
Ja. Aber an diesem Punkt kommen wir immer wieder bei uns hier im Podcast, dass wir dann sagen, okay, man muss mit den sogenannten Mädchen tanzen, die da sind. Das heißt, Eltern können sich natürlich wünschen, dass die großen Firmen sagen, okay, wir achten jetzt auf Kinderfreundlichkeit und so weiter. Aber erstmal ist es ja nicht so. Das heißt, ab wo müssen Eltern, müssen Mamas und Papas denn hellhörig werden, wenn sie ihr Kind mit KI den Umgang nicht verbieten und irgendwann merken, okay, hier könnte es kritisch werden. Wo ist für dich dieser Punkt, wo man sagt, okay, ich habe mein Kind jetzt daran geführt, ich habe es auch begleitet, wir reden auch drüber, aber irgendwie ist mir das doch jetzt ein bisschen unheimlich.
Ja, ich glaube, dass es immer so viel auch von Bauchgefühl, von Stimmung auch abhängig ist. Also ich glaube kaum, dass es da irgendwie, sag mal so, valide Faktoren einfach gibt. Also ich hätte zum Beispiel ganz großes Bauchgefühl, wenn meine Kinder jetzt irgendwie alleine Grok nutzen würden, weil ich einfach Elon Musk als mehr als fragwürdigen Menschen einfach erachte.
Du würdest es wahrscheinlich merken, wenn deine Kinder abends am Abendbrottisch anfangen, den Holocaust zu leugnen.
Sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Nee, und von daher, also ich komme dann immer mal wieder zurück auf Wertesysteme, die ja in den KI-Systemen mit drin sind. Also ich glaube, immer gut fährt man, ich sag mal, wenn man ja auch europäische Wertesysteme dann auch wiederfindet. Es gibt mit Mistral einen sehr, sehr guten KI-Anbieter aus Frankreich, der auch datenschutzkonform ist, wo keine Daten gesammelt werden, wo keine Daten verwertet, weiterverkauft werden. Die werden auch nicht für Trainingszwecke verwendet. Also das ist immer so ein guter Hinweis für Eltern zu gucken, okay, wo kommt dieser Dienst eigentlich her? Gibt es da eine Datenschutzerklärung? Gibt es da einen Ansprechpartner? Kann man da jemanden erreichen? Wie ist die Transparenz? Transparenz ist ein ganz wichtiger Punkt, weil letztendlich soll ja jeder entscheiden können, wie er es möchte. Man muss nur wissen, worüber entscheide ich? Ja, ich darf ja entscheiden, dass mein Stimmprofil analysiert wird, dass ein Voice-Klon erstellt wird, dass ein Avatar erstellt wird, wenn ich das will. Aber ich muss ja in der Lage sein, das überhaupt entscheiden zu können. Und dafür brauchen wir eine Transparenz. Wir brauchen eine Kennzeichnung, wir brauchen eine Offenlegung von Trainingsdaten, dass wir auch wissen, wie ist denn diese KI überhaupt trainiert. Das sind ja alles Sachen, die wir durch die europäische KI-Verordnung bekommen werden, im Optimalfall. Genau, und von daher, ich sag mal, ist die rechtliche Grundlage erstmal gelegt. Und was das andere angeht, glaube ich, Eltern müssen erst einmal mitgucken, ein Bauchgefühl entwickeln. Und wenn es dann irgendwie Anlass gibt, dann habe ich berechtigt Grund zur Sorge.
Oder das, wenn dein Kind sich sozial isoliert, aber dann ist es natürlich alles schon sehr spät. Aber das, was du gerade gesagt hast, zeigt ja nochmal, man muss sich schon richtig damit beschäftigen, sonst kommt man gar nicht auf die richtigen Fragen. Also man kann nicht mal eben so nebenbei sagen, ja, ich richte mal die App ein und sage, du hast eine Stunde Limit am Tag. Damit ist es nicht getan. Also es ist wirklich ein Thema, das haben wir auch schon öfter gesagt, was hier ist und was bleibt und auf die Kinder einfach einen starken Einfluss hat. Und wir als Eltern sind in der Pflicht, uns dann ein bisschen tiefer mit zu beschäftigen und auch daneben zu sitzen, wie du gesagt hast, auch wenn sie erstmal Wut schnauben. Ja, aber das muss dann die Bedingung sein, dass wir immer mal wieder auch in die Chatverläufe reingucken können, ob da, ne, so wie man es vielleicht auch mit den Kindern in deren Absprache mit den Jüngeren macht, ich darf mir auch mal deine Chats mit deinen Freundinnen und Freunden angucken, damit da nicht irgendwie die nicht anfangen, sich zu mobben gegenseitig, dass man sagt, du, ja, ab und zu möchte ich da mal drüber gucken wenigstens und wissen, worüber ihr redet bei den Jüngeren.
Aber auch das haben wir ja in vielen erzieherischen Bereichen. Dass es anstrengend ist, das wissen viele Eltern. Ja, aber wir wollen ja, dass unsere Kinder auch zu eigenverantwortlichen, selbstbewussten Menschen heranwachsen. Und da gehören einfach auf vielen Ebenen, die sind nicht alle digital, auch analoge Ebenen gehört ganz viel dazu, die Begleitung. Also auch das Grenzen setzen, die gemeinsamen Erfahrungen oder gemeinsame Mahlzeiten, also solche Geschichten, das ist ja alles ein Familienkonstrukt, was ich aufbauen und auch irgendwie halten muss. Und das ist natürlich auch mit Anstrengungen natürlich auch verbunden. Aber klar, diese digitale Welt, die bringt natürlich gerade im Bereich KI nochmal durch das Tempo ganz neue Anforderungen und vor allen Dingen, wir kriegen es halt auch nicht immer mit, weil, wie gesagt, durch die ganzen Smart-Geräte, Smart-TVs, smarten Kühlschränke, durch die KI-Barbies oder wie auch immer, kommt das einfach in das Haus mit rein, ohne dass wir es wissen. Dann haben wir nur noch einen QR-Code, womit wir irgendwas mit dem WLAN verbinden und dann läuft das im Hintergrund weiter, ohne dass wir eigentlich wissen, was los ist.
Du als Medienpädagoge, du hast das hier vorhin als parasoziale Verbindungen bezeichnet, ne? Wenn ein Kind sich viel mit KI, also ob jetzt ChatGPT oder vielleicht auch Sprachlern-Apps oder sonst was unterhält, was das vielleicht auch für Folgen für die Kommunikation hat und die kommunikativen Fähigkeiten.
Ja, also hier gibt es auch schon einige Untersuchungen, die einfach auch zeigen, dass diese Art der direkten, kommandohaften Kommunikation auch Auswirkungen auf den Alltag haben. Also das heißt, ich habe eine Studie vorliegen, die zeigt, dass Kinder einfach auch verlernen, konstruktiv, ich sag mal, Diskussionen zu führen, andere Meinungen zu akzeptieren, abzuwägen, weil sie halt eben nur diese geradlinige, kommandohafte Struktur im Prinzip mit KI gewohnt sind und diese auch in den Alltag mit übernehmen. Und von daher sind hier schon auch negative Auswirkungen auf das kommunikative Verhalten, sogar auch Rückschritte in der kommunikativen Entwicklung auch zu beobachten oder möglich.
Und auch die Aufmerksamkeitsspanne, das weiß man ja auch, wenn du immer sofort die Antwort auf dem Silbertablett kriegst, dann ist es was anderes, als wenn du einer Person zuhören musst und dich erstmal oder durch ein Papier durchlesen musst. Also ich meine, So 68er-Pädagogen haben ja früher auch immer gesagt, Lernen braucht auch Widerstand. Ja, man muss auch die Kinder durchaus auch mal triezen, mal ein Mühe über die Grenze hinausführen, damit man irgendwas hat, an dem man sich reiben kann und wachsen kann. Siehst du das auch so?
Also ich sehe das auch vor allen Dingen in der Schule, wo jetzt groß die Diskussion ist über KI-Einsatz in Bildung und in Prüfungsszenarien. Und auch hier gibt es also einerseits so diesen Aspekt des Deskillings, also dass im Prinzip Eigenschaften verloren gehen, weil sie nicht richtig erlernt wurden und dann auch von KI übernommen wurden. Also von daher es ist auch immer wichtig, diese Grundfähigkeiten, die wir in der Schule vermitteln wollen, mit Rechnen, Schreiben, Lesen und Aneignung, Selbstwirksamkeit, dass die auch weiterhin wirklich auch sehr im Fokus stehen. Und das andere, das ist in der Tat, ich sag mal, ein Eigengefühl, dass meine eigene Leistung vielleicht auch nicht mehr so viel wert ist, weil ja KI da ja auch mit im Einsatz ist. Und es wird teilweise auch schon beobachtet, dass an komplexen Fragen dann eher gleich die KI gefragt wird und somit auch das Selbstbewusstsein in diesem Bereich überhaupt tätig zu werden. Macht das die KI, ja, dass sich das dann auch irgendwie entwickelt.
Also ist das Gefühl, es gibt immer jemand sowieso, der es besser kann als ich.
Ja, und warum soll ich mich jetzt irgendwie nochmal in was ganz Großes reinarbeiten? Wurde vorhin ja auch schon gesagt, ne, die KI, die muss ich nur fragen, dann habe ich schon direkt die Antwort. Aber die Frage gerade im Schulkontext für mich ist ja, ist das, ich sag mal, das Ziel der Aufgabe? Ne? Also ich meine, wenn die Aufgabe von Seite der Schule dann so gestellt wird, dass ich mit so einer Antwort die Punkte erreiche, dann muss ich sagen, ist die Frage falsch gestellt.
Wir hatten das ja auch schon als Thema hier, KI in der Schule. Und da wurde gesagt, dass natürlich sich die Aufgaben in der Schule auch verändern müssen und dass dann KI dort gar nicht mehr so kritisch gesehen werden muss.
Ja, aber diese Umstellung von, ich sag mal, Fakten lernen auf Kompetenzen erwerben, das ist ja auch schon ein uralt Thema. Und dennoch sind die Lehrpläne natürlich voll von Fakten. Und das ist natürlich heute auch ein gutes Argument zu sagen, hey Leute, die Fakten, wann welche Schlacht irgendwo stattfand, das kannst du dir heute wirklich mit ChatGPT oder irgendwo mit einer Google-Suche, das kannst du dir schnell holen. Lass uns lieber doch mal echt nochmal die Kompetenzen, wie du gesagt hast, ausbuchstabieren, dass die Selbstwirksamkeit, die Teamwork, Miteinander, Empathie und andere Dinge, die uns wichtiger sind, vielleicht ist das eigentlich auch an der Stelle vielleicht ein guter Katalysator, dass man nochmal so drauf guckt und sagt, hey, das zwingt uns dann Dinge umzusetzen, die wir sowieso auf dem Schirm hatten.
Ja, das ist vollkommen richtig, weil wir sind jetzt an einem Punkt, wo es einfach nicht in bestimmten Schritten nicht weitergeht. Also erste Hochschulen schaffen schon die Bachelorarbeiten ab, weil sie eben nicht mehr kontrollieren können, wer hat sie geschrieben, Mensch oder Maschine. Und ich habe letztens einen Kollegen aus der Schweiz gehört, der meinte, ja, die KI, die wird die Bildung menschlicher machen. Weil letztendlich er vergleicht dann so an der Universität den Bildungsweg mit dem Erklimmen eines Gipfels, eines Berges. Und die Abschlussarbeit ist nur das Gipfelselfie. Und entscheidend ist ja, wie man auf den Berg hochkommt, also der individuelle Lernweg, Entwicklungsweg. Und mit welchem Medium nachher das Selfie gemacht wird, das ist vollkommen zweitrangig.
Ja, ich finde das schön, dass wir jetzt gerade so ein bisschen beim Thema Schule sind, weil das gibt mir die Möglichkeit, auch über, ja jetzt nicht nur über Gefahren und Risiken zu sprechen, sondern dass wir auch mal auf die Chancen und Möglichkeiten gucken. Und da will ich nochmal zurückkommen zu unserem 9-jährigen Levi. Mit einer App lernt er Englisch, weil er in der Schule Französisch hat. Das ist hier im Saarland gang und gäbe, dass die erste Fremdsprache auch Französisch ist. Und er hat mir mal gezeigt, wie das funktioniert. Ich spiele euch das mal vor.
Lilly nennt sich die. Die ist immer schlecht gelaunt.
Warum?
Das weiß ich nicht. Das ist einfach so eine KI, die schlecht gelaunt ist. Die ist ein bisschen faul und will nichts machen.
Hi, how are you today?
Hello, Lily. I am good, thanks. And you?
I'm okay. I'm a little tired today.
Lily, you are often tired.
Yes, I am often tired.
Why?
School is boring. I read a lot.
Sie ist aber nicht sehr gesprächig dafür, dass man mit ihr Englisch lernen soll, oder?
Nee.
Erzählst du ihr dann, was du so am Tag machst, oder wie?
Ja. Das kannst du machen zur Übung.
Und fällt es dir leichter, so Englisch zu lernen, als zum Beispiel jetzt über Vokabelhefte in der Schule?
Viel leichter, viel leichter. Das ist auf jeden Fall sehr leicht und kann man eigentlich auch empfehlen.
Macht auch Spaß, glaube ich. Außer wenn Lilly jetzt so richtig schlecht drauf ist.
Ja, aber du hast ja gesehen, sie hat relativ schnell gelächelt bei mir. Also wenn ich mit ihr telefoniere, lächelt sie immer direkt.
Meinst du, sie mag dich?
Vielleicht, ich weiß nicht.
Also man muss dazu sagen, das ist so ein Comic-Männchen auf einer, also du machst sozusagen eine Videotelefonie mit dieser Sprachlern-App und eben dieser Lilly. Und die sieht genauso gelangweilt aus, wie man das gerade gehört hat. Aber man hat gesehen, ne, obwohl er kein Englisch in der Schule hat, konnte er schon eine richtige Konversation haben. Aber am Ende dann auch wieder so vermenschlicht wird sie ja dann doch ein bisschen. Und das kann man ihm ja gar nicht vorwerfen, das würden wir ja alle auch machen.
Ja, ich fand das ein ganz großartiges Beispiel. Also gerade Sprachen lernen, das ist ein wunderbares Thema. Weil ich habe jetzt auch noch mal so den Vergleich auf drei Ebenen. Also ich habe ja wirklich ganz klassisch noch mit Vokabelheft Sprachen in der Schule gelernt, mit eher weniger Erfolg. Wenn ich jetzt meinen Sohn sehe, der natürlich auch Zeit seiner Jugend viel Computerspielen auch war, dabei per Discord aber sich mit Leuten rund um die Welt vernetzt hat und auf Englisch gesprochen hat, aus den Philippinen, aus Amerika, aus Norwegen, die haben dann Server aufgesetzt und alles Mögliche. Und was allein durch diese Praxis an Sprachfähigkeiten, an Alltagsfähigkeiten in der Sprache entstanden sind, das ist unglaublich. Das ist ein Sprachgefühl, das habe ich, werde ich wahrscheinlich auch nie haben. Mhm. Und mit dieser KI haben wir, also jetzt auch zum Beispiel mit anderen Conversational AIs, einfach Alltagsbegleiter dabei, die uns wirklich im Dialog auch Feedback auf unsere Sprache geben, mit dem wir uns unterhalten können. Wo das Wichtigste bei Sprachen ist, sie wollen gesprochen werden. Sie wollen nicht gelesen werden, sie wollen nicht still irgendwie rezitiert werden, sie wollen gesprochen werden. Und das können wir mit KI. Und wir haben immer einen unglaublich geduldigen Gegenüber, der auch zum 20. Mal das TH oder die Aussprache korrigiert. Und da sehe ich ein Riesenpotenzial drin, also gerade was so das Sprachenlernen angeht. Und ja, es gibt natürlich auch ganz viele Pessimisten, die sagen, ja, dann brauchen wir ja selber gar keine Sprachen mehr lernen, weil irgendwann wird KI das dann auch alles machen. Aber das sehe ich gar nicht so, weil viele Menschen lernen einfach Sprachen, weil sie auch Spaß daran haben. Spätestens, wenn man mal irgendwann im Ausland ist, merkt man auch, okay, verbale Kommunikation in einer anderen Sprache, das ist etwas, da sind wir beim Thema Bildung und nicht Lernen. Das mache ich für mich, weil ich es möchte und nicht, weil irgendein Lehrplan es dann vorgibt.
Ja, und ich muss aus Erfahrung sagen, ich bin ja auch beruflich sehr viel im Ausland unterwegs und es ist einfach ein Unterschied, wenn man sich so mit Leuten unterhalten kann, ne, als statt, und das habe ich schon oft ausprobiert, in ein Handy reinzusprechen, zu warten, dass es übersetzt wird, der andere muss ins Handy reinsprechen. Da kommen ja auch gar keine echten Gefühle auf, sondern das ist tatsächlich nur nur etwas, was man macht, wenn man mal jetzt, keine Ahnung, man ist jetzt in Frankreich, dann in Spanien und dann in England und dann, keine Ahnung, in auf den Philippinen. Und dann muss man sich halt verständigen. Und ich finde das auch total schön, dass sowas sehr schnell geht. Und es bringt ja auch die Welt dann ein Stück weit mehr zusammen. Levi hatte uns ganz am Anfang auch erzählt, dass er früher sehr viel KI genutzt hat, um Bilder zu generieren. Das fand ich auch sehr schön. Aber da sieht man ja auch, künstliche Intelligenz kann ja auch Kreativität fördern.
Ja, natürlich. Zumal sie kann ja auch einladen, sich mit dem Thema auch zu beschäftigen. Ich meine, Kreativität ist halt so eine Sache, dem einen liegt es irgendwie näher, dem anderen nicht so nah, aber jeder kann irgendwie einen Zugang auch dazu entwickeln, wenn er gegangen wird. Und KI kann da natürlich auch mit unterstützen, kann auch assistieren. Also allein durch die dialogische Gestaltung, ich muss dann eben nicht bestimmte künstlerische Formen irgendwie dann, ich sag mal, formulieren können, die Fachbegriffe kennen, wie sie dann genannt werden, sondern kann mich dialogisch der KI dann ein Ergebnis dann auch nähern. Das ist natürlich auch große Form der Kreativität. Und vor allen Dingen auch im Audio- und im Videobereich, da sind so viele Möglichkeiten, sich kreativ auszutoben, sich auch komplexen Inhalten zu nähern. Und diese auch in Liedform vielleicht auch, ich sag mal, für sich aufzubereiten. Warum nicht irgendwie das Prinzip der Photosynthese in einem ansprechenden Deutschrap irgendwie über Suno aufbereitet, was ich auf dem Weg zur Schule im Bus mir dann nochmal anhören kann. Also ist fantastisch.
Oder auch beim Instrumentenlernen, also ne, statt dass man alleine mit seiner Geige dann im Wohnzimmer steht, kann man sich halt dann irgendwie nur ein paar Partner zusammenklicken und kann sich begleiten lassen. Und ich denke auch, die Frage, gefällt die dir gut oder magst du die? Ich meine, kleine oder jüngere Kinder lernen ja auch aus Liebe zu ihren Erziehern und zu ihren Lehrern. So fängt es zumindest an, ja, dass man ein Feedback bekommt, dass man diese Person mag, dass man mit dieser Empathie im Hirn quasi lernt. Und später lernt man dann natürlich für sich und nabelt sich davon ab und weiß schon selber dann auch rational, dass es gut ist, was zu lernen. Aber ich denke so, wenn es nicht übertrieben ist, dann ist es für mich, also im Gegensatz dazu, wie wir früher auf Tonbandkassetten gequatscht haben, da war keine Liebe im Spiel. Das ist also gut, außer zur Technik, aber das ist jetzt heute vielleicht wirklich dann auch ganz gut an der Stelle, wenn man sagt, da wird eben ein bisschen auch Glücksgefühl ausgeworfen. Da ist eben, da kriegst du ein Feedback, dass das auch, wenn es eben im Rahmen bleibt, durchaus lernförderlich ist.
Ja, natürlich. Also solange da ja auch eine Begleitung, ein Rahmen, ein Kontext ja auch stattfindet, finde ich das auch durchaus unterstützenswert. Kreative Medienarbeit, praktische Medienarbeit bin ich ein ganz, ganz großer Unterstützer. Man muss halt einfach nur aufgucken, dass Medien oder digitale Instrumente, Digitalität nicht um ihrer selbst willen einfach eingesetzt wird, weil das jetzt gerade, sie müssen lernen, deswegen sollen sie den ganzen Tag das iPad in die Hand kriegen und können dann machen, was sie wollen. Ne? Mhm. Also immer der Zweck, Methode, Begleitung, die stehen für mich auch immer ganz vorne einfach beim Einsatz von digitalen Medien.
Was hältst du denn von KI-Apps speziell für Kinder?
Oh, das ist schwierig. Auch da ist dann wieder so die Frage, wer, also von wem kommen die eigentlich und welche Interessen stehen da hinten dran? Weil grundsätzlich, das sind ja auch alles Firmen, die in irgendeiner Form Geld verdienen wollen. Und da kann man sich einfach zu Recht fragen, okay, wo kommen die her? Womit verdienen die ihr Geld? Wo sind so die, ich sag mal, Education-Features damit dran? Also was macht diese App überhaupt für Kinder geeignet? Ist es ein reduzierter Sprachumfang? Dann ist es nur auf eine ganz bestimmte Gruppe, ich sag mal, fokussiert. Das kann vielleicht ein netter Einstieg sein, aber im Großen und Ganzen ist das, glaube ich, so wie vor 10, 15 Jahren, als so dieser Punkt mit den Kindersuchmaschinen auch kam, so blinde Kuh, frag Finn, gab es ja auch ganz viele Online-Suchmaschinen, die für Kinder konzipiert waren, wo ganz viele Filter einfach auch drin waren mit Ergebnissen, die sie nicht angezeigt haben über ein Blacklist-System. Da kam es relativ schnell zu dem Punkt, wenn jetzt meine Kinder was für die Schule recherchiert haben, die an ihre Grenzen gestoßen sind, weil also wenn da irgendwelche Filter dann einfach auch aktuelle Bundestagsthemen irgendwie rausfiltern, was in der Grundschule relevant ist, ist dann ja auch nicht geholfen. Also es kann vielleicht ein Einstieg sein, aber auf die Dauer bin ich aktuell noch sehr skeptisch, lass mich aber auch immer sehr gerne überraschen.
Wenn jetzt Eltern zuhören, die sich wirklich die Frage stellen, okay, meine Kinder kommen jetzt so langsam in ein Alter, ich möchte denen das nicht verwehren, ich möchte vielleicht auch, dass sie schon früh an solche neuen Technologien rangeführt werden. Was würdest du denen raten? Wie sollen sie es machen, Tobias?
Ja, also erstmal muss ich mich informieren, mit wem oder was habe ich es eigentlich zu tun. Das heißt Anbieterrecherche, ich gehe auf die Internetseite, ich schaue nach, gibt es dort vielleicht ein Impressum, ja, gibt es eine Datenschutzerklärung, sehe ich, worin das Geschäftsmodell liegt, womit verdient die Firma ihr Geld. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn Daten sind ein wichtiger Rohstoff und die unserer Kinder natürlich umso mehr. Das heißt, hier erstmal informieren, dann wirbt die Seite damit, dass die Inhalte vielleicht pädagogisch geprüft sind oder geeignet sind und geht sie vielleicht auch irgendwie darauf ein, warum das so ist. Das ist jetzt kein Garant, aber es ist erstmal ein gutes Indiz dafür. Ne? Also sie haben es zumindest mit der Thematik mal auseinandergesetzt. Gibt es die Möglichkeit für Eltern, mitzusteuern, zu kontrollieren, Rahmen, Grenzen zu setzen, Zeiten zum Beispiel auch zu setzen für Kinderkonten? Das ist ja auch ganz wichtig, weil wir wollen ja auch nicht die ganze Stunde oder so hinten dran sitzen und über die Schulter gucken, sondern die Kinder müssen ja auch lernen, alleine was zu machen. Aber trotzdem ergeben natürlich Zeitvorgaben auch ein gewisses oder einen gewissen Sinn. Ja, was können Sie sonst noch machen? Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt findet im Kopf statt. Verstehen statt verbieten. Wir müssen verstehen, was unsere Kinder machen, womit sie es zu tun haben, anstatt in so einen pädagogischen Populismus zu verfallen, etwas entweder gut oder böse zu finden. Da wird ja auch zu neigen. Also, wie findest du das? Gut oder böse? Nein. Die meisten Sachen befinden sich in der Mitte. Das heißt, ich muss mich auch damit beschäftigen, ich muss das Kind begleiten, ich muss mir das selber mal angucken, aber ich muss auch ganz klare Grenzen setzen. Und wenn das Tool jetzt keine elterliche Kontrolle hat, dann stelle ich einen Wecker nebendran. Das haben wir, so haben wir das früher auch immer gemacht. Und wenn der Wecker klingelt, dann geht der Computer einfach
raus. Bei Ferngesprächen vor allen Dingen am Telefon.
Innerdeutsche Ferngespräche, genau.
Richtig. Oder beim Lesen abends im Bett.
Zum Beispiel. Da ging es doch unter der Bettdecke weiter.
Und wenn mein Kind KI-Tools nutzt, ab welchem Punkt sollte ich mir vielleicht Gedanken machen, wenn zum Beispiel er oder sie nicht mehr viel rausgeht oder immer weniger Freunde hat? Wo siehst du da den Punkt, dass Eltern sagen müssen, okay, da greife ich jetzt ein?
Ja, auch das ist im Prinzip, ich sag mal, so gleiche Empfehlung wie auch bei den digitalen Spielen, sozialen Netzwerken. Wenn man mit etwas anfängt, wie verändert sich der Alltagsrahmen? Also Mediennutzung soll, darf, muss ihren Platz natürlich finden. Sie gehört mit dazu, aber sie soll natürlich nicht den kompletten Tag einnehmen und alles andere ersetzen. Also das heißt, solange sich in der Schule von der Leistung her nichts verändert, von den Noten her nichts verändert, solange Vereine noch besucht werden, solange die Freundesgruppen noch da sind, spricht auch nichts dagegen, wenn da mal eine Stunde länger irgendwie ein Spiel genutzt wird oder eine KI genutzt wird. Also man muss wirklich so das Gesamtbild einfach sehen, auch die Aufgaben, die im Haushalt zu tun sind. Was weiß ich, WLAN-Passwort erst, wenn die Wäsche weggeräumt ist und das Zimmer aufgeräumt ist oder sowas. Aber auch das haben wir vor 15 Jahren in unserem Buch schon als Aufmachthema drin gehabt. Ja, also ich würde einfach so dieses Gesamtbild einfach gucken und nicht so diese Vergleichswerte. Ja, mein Kind ist jetzt 2 Minuten über den Empfehlungen von irgendeinem Kinderdienst. Und weil schließlich kann ich das als Elternteil ja immer noch am besten noch mit beurteilen.
Und vielleicht werden die Noten ja besser. Also ich meine, das ist ja auch eine Art von Gamification des Lernens.
Mhm, natürlich.
Und vielleicht haben ja Kinder dann auch eher Bock, sich mit den Hausaufgaben zu beschäftigen, wenn sie mit Lilly reden.
Ja, und vor allen Dingen, man kriegt es auch nicht immer mit, wenn man was lernt. Also gerade mit der Unterhaltung auf Fremdsprachen, das ist ja Lernen. Ja, aber trotzdem macht es ja Spaß. Und das ist ja erstmal so ein Kontrapunkt, wo viele nichts anfangen können. Lernen, das Spaß macht, was ist das denn? Ja, also von daher sind da ganz viele Vorteile natürlich auch mit drin.
Und die Kinder merken das übrigens auch ganz schnell. Man kann zu jeder Tages- und Nachtzeit fragen, oh, was machst du denn schon wieder an mit dem iPad? Oder so, ja, ich lerne gerade Englisch, ich lerne gerade Klavier. Das gibt immer, ist immer die passende Antwort. Genau. Also die Eltern, ach, wunderbar, das freut mich zu hören. Dann machen wir weiter.
Aber das stimmt, das ist genauso wie unser Podcast. Ne? Da merkt man auch nicht, dass man was lernt, weil es so viel Spaß macht.
Auf jeden Fall. Hast du schon wieder eine Stunde Podcast aufgenommen, Semin?
Ja, genau.
Habe ich dich erwischt?
Nachts unter der Bettdecke.
Ja, nimmst du heimlich weiter auf. Ja, mit du redest mit kleinen Jungs da über den Podcast. Ich merke das schon.
Ich nehme heimlich weiter auf.
Sehr schön.
Obwohl der Wecker geklingelt hat. Vielen Dank, Tobias. Das war wirklich eine sehr spannende Folge und ich glaube wirklich, dass es Eltern weiterhilft. Aljoscha, was glaubst du? Kriegt dein Kind jetzt ihren ersten Chatbot?
Genau, ich werde sofort freischalten. Nein, aber ich fand wirklich die die Art, wie Tobias das auch ruhig und mit der nötigen Gelassenheit über die Möglichkeiten und über die Probleme gesprochen hat, genauso den Sachen Platz einrichten, den digitalen, aber auf der anderen Seite eben auch die analogen Räume weiterhin fördern. Ich glaube, das ist wirklich der richtige Weg, auch insgesamt, um es mal eins hochzuheben, in unserer Demokratie zu sagen, oh, soziale Medien sind natürlich problematisch, wir kriegen sie nicht weg, sorgt dafür, dass die Vereinsheime ausgestattet sind, sorgt dafür, dass die Leute sich irgendwo treffen, dass sie miteinander musizieren, dass die miteinander reden und dann klappt es auch mit dem Digitalen. Also ich glaube, da sind wir voll auf Linie.
Tobias, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Und
sehr gerne.
Ich könnte mir vorstellen, dass wir nicht das letzte Mal miteinander gesprochen haben, so schnell, wie sich das alles entwickelt.
Auch sehr gerne.
Ich denke auch, also Tobias, dann vielleicht auf Wiederhören.
Tschüss. Ciao.
Ich fand, das war eine wirklich spannende Folge.
Ja, ich fand, das war eine spannende Folge, aber auch eine, die wirklich Mut gemacht hat und die nicht jetzt so ist, wir machen jetzt einen Zettel in der Mitte mit Chancen und Risiken und streichen dann ab, sondern wirklich zu zeigen, das sind eben hier einfach Dinge, über die man immer wieder sich Gedanken machen muss und nachsteuern muss und auch das nochmal so einzuordnen, dass wir das ja mit den sozialen Medien und mit Suchmaschinen und anderen Spielen und so weiter schon hatten, diese Diskussion, und die sind eben nicht einmal ausdiskutiert und dann haben wir es, sondern das sind einfach Themen, die Pädagogen und Eltern und Leute, die mit Kindern zu tun haben, einfach immer begleiten.
Ja, und ich finde es auch spannend, wie man merkt, dass sich so langsam die Themen auch so ein bisschen verzahnen, die wir schon hatten, ne? Wenn wir über Verliebt in eine KI gesprochen haben oder über KI und Schule und so weiter und so fort. Aljoscha, ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche und wir hören uns nächste Woche wieder.
Ja, bis nächste Woche, Semin. Und jetzt klingelt der Wecker und jetzt bitte aufhören mit der Aufnahme.
Ich nehme heimlich weiter auf.
Nehmt heimlich weiter auf.
KI und Jetzt ist ein Podcast der ARD von SR, RBB und dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Den Podcast gibt's in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Alle Fragen rund um KI beantworten wir, aber ich bin sicher, ihr habt auch eine Menge andere Fragen. Und die Antworten, die kriegt ihr jetzt in unserem Podcast-Tipp für heute.
Nämlich in dem Wissenspodcast der ARD Quarks Daily. Wird 40 Grad das neue Normal? Retten wir das Klima, wenn wir mehr Bäume pflanzen? Wie werde ich besonders produktiv? Sind Smoothies überhaupt gesund? Nur mal ein paar Beispiele, denen die Kolleginnen und Kollegen von Quarks Daily nachgehen.
Und da gibt's jeden Tag eine neue Folge, natürlich in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Den Link dazu findet ihr wie immer in unseren Shownotes.